Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, dass wir mit diesem Thema hier in Herford sein können. Und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Wir freuen uns natürlich grundsätzlich, dass auch viele Interessierte gekommen sind. Und genau, ich würde jetzt uns ein bisschen vorstellen, also was ist eigentlich diese Projektgruppe Ravensbrück eigentlich? Und genau, dann geht es Step by Step weiter. Also die Projektgruppe Ravensbrück hat sich vor gut 20 Jahren gegründet in Bielefeld. Und wir haben im Laufe dieser Zeit Fahrten zu Befreiungsfeiern jährlich nach Ravensbrück organisiert. Wir haben dort auch irgendwann angefangen, Gedenkschalen abzulegen. Da sehen Sie hier vorne oder eher diese Fotos. Wir haben Ausstellungen nach Bielefeld geholt, weil wir dort hauptsächlich aktiv sind und in dem Rahmen auch immer Veranstaltungen gemacht und machen eben auch solche Veranstaltungen wie hier. Wir sind noch engagiert und organisiert in der Lagergemeinschaft Ravensbrück-Freundeskreis. Das ist der Überlebendenverband der Ravensbrückerinnen. Genau, und haben auch ein aktuelles Projekt zum Thema, wir wollen dort gerne ein Gedenkzeichen errichten in der Gedenkstätte. Und dazu kommt aber später nochmal mehr. Ja. Grundsätzlich Projektgruppe, das sagt auch ein bisschen der Name. Also wir sind seit 20 Jahren, gibt es so ein paar, die sind seit Anfang an dabei, da gehören auch wir beide dazu. Und es gibt aber auch, wenn wir zum Beispiel eine Ausstellung organisiert haben oder so, immer Leute, die auch helfen oder die dann für eine Phase einfach mal dabei waren. So. Und dann gibt es so einen festen Kern, die angefangen haben und nicht aufhören damit. Das hat uns irgendwie gepackt. Ja, was wichtig ist, vielleicht auch, die meisten waren wahrscheinlich schon mal auf irgendwelchen Vorträgen, wir sind keine HistorikerInnen, wir sind keine WissenschaftlerInnen, wir verstehen uns als Feministinnen, als Antifaschistinnen und das ist eben unser politisches Engagement oder ein Teil unseres politischen Engagements und ja, Teil unserer Haltung besteht eben auch darin, dass Kriege immer patriarchale Verhältnisse eben auch stabilisieren und dass dadurch auch tradierte oder konservative Rollenbilder verstärkt werden. Das heißt leider in der Regel, dass Frauen sich unterzuordnen haben, dass es um Reproduktion von solchen Bildern geht, die wir alle kennen. Und dass die Frauen sozusagen dann auch dafür genutzt werden, das eigene Volk, was immer dann gerade in einem Krieg verteidigt wird, auch erhalten bleiben soll. Frauen werden objektiviert und benutzt und ausgebeutet und in Kriegsverhältnissen, nicht nur dort, aber eben auch in Kriegen, dienen sie dann manchmal sozusagen den Männern auch als Belohnung oder der Feind soll diffamiert werden, indem die Frauen aus dem anderen Volk, aus der anderen Nation, aus der anderen Religion, was immer die Hintergründe sind, eben auch benutzt werden. Ich spreche jetzt hier von Frauen. Wir sind auch in unserer Gruppe grundsätzlich auch, also befassen uns auch viel mit Gender-Themen. Wir nutzen hier aber jetzt den Begriff Frauen, weil wir auch denken, dass auch damals die Personen in der Zeit, die auch von Sexzwangsarbeit betroffen waren, sich vermutlich auch selber so als Frauen benannt hätten. Und zu unserem Sprachgebrauch auch noch, also es kommen einzelne Begrifflichkeiten vor, die eben die Nazis initiiert haben und genutzt haben, die wir dann quasi in Anführungsstrichen, wir sehen uns ja, auf dem Gerät kann man es dann nicht hören, aber die wir dann zum Teil hier eben auch verwenden in unserem Vortrag. Und genau, hier vorne noch so, wir haben ein paar Bücher mitgebracht, die sind jetzt aus unserem Privatbesitz, da das ja gerade mit Abstand irgendwie alles nur möglich ist. Sie können gerne nachher gucken und sich vielleicht welche abfotografieren, weil die sind jetzt auch nicht desinfiziert. Ne? Also so, aber wer da Interesse dran hat, kann gerne nachher nochmal gucken. Und ja, wenn ihr sie Verständnisfragen habt, dann könnt ihr die gerne zwischendurch stellen, also direkt. Und sonst können wir einfach am Ende des Vortrages vielleicht ja nochmal ins Gespräch kommen. Genau, dann übergebe ich jetzt.
Ja, ich möchte beginnen mit einem Zitat aus dem Jahre 1942 von Himmler. Für notwendig halte ich allerdings, dass in der freisten Form den fleißig arbeitenden Gefangenen Weiber in Bordellen zugeführt werden. Als weiterer Anreiz sollten Akkordlöhne gezahlt werden. Wollte man diese beiden Bedingungen, besonders die erste, verneinen, hieße das, welt- und lebensfremd zu sein. Ausgelöst war das durch Beschwerden einer Rüstungsfirma, IG Farben, dass die Produktivität in den Konzentrationslagern nicht ausreichend groß war und es sollten Leistungsanreize geschafft werden. Wenige Monate nach diesem Brief ist dann im Konzentrationslager Mauthausen das erste Bordell in einem Konzentrationslager errichtet worden. Nach diesem Bordell in Mauthausen erfolgte dann im Herbst 1942 die Eröffnung eines weiteren Bordells in Mauthausen-Gusen. Im Juni 1943 wurde als Leistungsanreiz eine sogenannte Prämienverordnung verabschiedet, die für alle Konzentrationslager galt. Also man wollte die Produktivität der Häftlinge in den Arbeitseinsätzen steigern. Das waren dann so Hafterleichterungen wie vermehrter Briefwechsel oder eine weitere Stufe war, dass die Gefangenen sich die Haare etwas länger wachsen lassen durften, Geldprämien, Tabakwarenbezug und die oberste Stufe, die die Gefangenen erreichen konnten, war die Erlaubnis, das Bordell aufsuchen zu können. Also wörtlich heißt es dann in diesem Erlass, nur Spitzenkräfte sollen auf Wunsch als besondere Belohnung der Besuch eines Bordells ermöglicht werden. Durch diese Prämienverordnung vergrößerte sich die Gruppe der Häftlinge, die für bestimmte Arbeiten Vergünstigungen erhalten sollten. Hinzu kamen Häftlinge mit besonderen Qualifikationen, deren Einsatz für die Industriebetriebe gebraucht wurden. Die Errichtung der Bordelle steht also in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem zunehmenden Arbeitseinsatz von Häftlingen für die Rüstungsindustrie und eben die Absicht, die Arbeitsleistung noch weiter zu erhöhen. Zu berücksichtigen ist allerdings dabei, dass auch da die arischen Grundsätze galten. Das heißt, sowohl bei den Gefangenen, die das Bordell aufsuchen durften, als auch bei den Frauen, die in den Bordellen Sexzwangsarbeit leisten mussten. Also hatte die Masse der Häftlinge keinen Zugang zu diesen Vergünstigungen. Und nach Verabschiedung dieser Prämienverordnung wurden dann in 8 weiteren Konzentrationslagern Bordelle errichtet, also in Flossenbürg, in Buchenwald, im Stammlager in Auschwitz, in Auschwitz-Monowitz, in Dachau, in Neuengamme, in Sachsenhausen und im Mittelbau Dora. Das ist, wenn ihr oder sie in Konzentrationslagern seid, das wird zum Teil bei den Führungen auch erwähnt, in einigen Konzentrationslagern oder Gedenkstätten jetzt ja, gibt es dann Hinweisschilder auf den Ort der Baracken des Sonderbaus. Die Frauen, die in diesen Konzentrationslagern, in den Bordellen der Konzentrationslager Sexzwangsarbeit leisten mussten, kamen, wenn sie in Auschwitz arbeiten mussten, dann kamen die aus Auschwitz-Birkenau. Für die Bordelle aller anderen Konzentrationslagern kamen die Frauen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück. Und erst ab 1944 rekrutierte die SS dann auch Frauen aus Außenlagern oder sogenannten Evakuierungstransporten.
Ja, die Frage ist, was waren das für Frauen, woher kamen die? Es ist vieles auch gar nicht bekannt, weil vieles auch nicht überliefert wurde. Aber das, was wir wissen und sagen können, ist, dass die Frauen, die dann in Ravensbrück inhaftiert waren, dort in dem sogenannten Hurenblock, also dem Strafblock, oder einem Zelt, was so eine provisorische Unterkunft ist, schon zu viel gesagt, die im Sommer 1944 noch errichtet wurde auf dem Konzentrationslagergelände. Dort wurden die Frauen rekrutiert und das sind alles Orte, in denen es besonders schlechte Lebensbedingungen gab, wobei es die grundsätzlich natürlich im Konzentrationslagern gab. In dem sogenannten Hurenblock waren Frauen untergebracht, die wegen angeblicher Prostitution im Konzentrationslager waren. Und dazu ist zu wissen, also Prostitution an sich war im Nationalsozialismus keineswegs verboten, unterlag aber also strikten Regeln. Und Häftlingsfrauen, die halt in diesem sogenannten Hurenblock untergebracht waren, die hatten also zuvor entweder als Prostituierte gearbeitet und diese Regeln nicht beachtet, oder sie waren in diesem Block, weil ihnen eben unterstellt wurde, dass sie als Prostituierte tätig waren. Und wenn die Frauen dann ins Lager kamen, dann bekamen sie den schwarzen Winkel. Das ist vermutlich den meisten bekannt, dass es so eine Häftlingseinsortierung durch die Nazis gab. Dieser schwarze Winkel ist eben die Häftlingskategorie der sogenannten Asozialen. Und die Menschen mit dem schwarzen Winkel standen also in dieser Lagerhierarchie, die ja von den Faschisten gemacht wurde, die aber zum Teil von den Inhaftierten auch ein Stück dann übernommen wurde, ist also der schwarze Winkel in der Lagerhierarchie ziemlich weit unten. Und eine Frau, die Hanka Huskova, die in Ravensbrück im Krankenrevier arbeiten musste, die berichtet, Zitat, soweit ich weiß, sind keine dazu gezwungen worden. Sie haben sich freiwillig gemeldet, weil ihnen versprochen wurde, dass sie nach einem halben Jahr entlassen werden. Die Blockältesten im Schwarzen und im Strafblock haben das angekündigt und viele haben sich gemeldet, besonders natürlich aus dem Strafblock, wo die Verhältnisse noch viel schlimmer waren. Jetzt fällt hier schon das Wort Freiwilligkeit. Zu diesem Begriff kommen wir auch später nochmal. Darauf, dass die SS den Frauen, die sich für die Bordellarbeit meldeten, eine Entlassung aus dem Konzentrationslager nach 6 Monaten versprach, weisen etliche Aussagen hin. Tatsächlich ist über frühzeitigere Entlassungen aber nichts bekannt. Die SS zielte zumindest am Anfang darauf ab, dass Häftlingsfrauen in den Bordellen arbeiten sollten, die wegen Prostitution eben eingesperrt waren, und ordnete an, dass sie dass in den entsprechenden Blocks quasi für dieses Arbeitskommando geworben werden sollte. Und im Laufe der Zeit hat sich diese Rekrutierungspraxis aber verändert. Aus Belegen, also Abrechnungsbelegen, Karteikarten, Zugangslisten lässt sich schließen, dass es sich zwar überwiegend um deutsche Frauen mit dem schwarzen Winkel gehandelt hat, die dort arbeiten mussten. Verzeichnet sind aber auch Häftlingsfrauen aus anderen Ländern und auch Frauen, die einen roten Winkel hatten und den roten Winkel bekamen, die Menschen zugeordnet, die als politische Häftlinge inhaftiert waren. Wir haben uns eben auch mit den Rahmenbedingungen befasst. Wie sah denn so ein Lagerbordell aus? Ne? Also so. Wie waren die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Frauen? Es ist zu sagen, dass sie etwas mehr zu essen bekamen, dass sie auch ein wenig Schminke bekamen, dass sie ein bisschen Kleidung bekamen, also um sich auch zu unterscheiden von den anderen Häftlingen. Und sie sollten ja auch quasi irgendwie attraktiv aussehen. Und die Frauen selber waren sehr isoliert vom Rest des Lagers, obwohl dieser Sonderbau, das Lagerbordell, zum Teil mitten zwischen den anderen Baracken eben auch war oder zum Teil auch in Nähe des Appellplatzes, sodass davon auszugehen ist, dass die männlichen Häftlinge in den Konzentrationslagern grundsätzlich schon wussten, was ist das da für ein Bau. Und die Lager, diese Bordellbaracke war also umzäunt und wurde quasi permanent überwacht, also so von der SS. Und diese Überwachung fand sowohl quasi an diesen Zäunen statt, also quasi vor dem Lagerbordell, aber auch im Lagerbordell selbst. Und das zeigte sich auch so, also die Frauen bekamen dort einzelne kleine Zimmer. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber in meiner Erinnerung waren es so, glaube ich, so um die 7 Quadratmeter. Also so, und da drin war dann eben ein Bett oder eine Art Pritsche mit Matratze, ein Stuhl und manchmal auch irgendwie eine kleine Waschschüssel, also ein Hocker oder so etwas. Und in den Türen dieser Zimmer waren diese Spione eingebaut, diese Gucklöcher. Und während des Geschlechtsakts, der auch besonders reglementiert war, also es gab dann eine bestimmte Art und Weise, wie die Frauen sich zu verhalten hatten, dabei konnten sie eben dann auch beobachtet werden. So. Und die betroffenen Frauen haben im Prinzip pro Einsatz ungefähr 15 Minuten Zeit gehabt. Und danach gab es dann den nächsten Wechsel. Sie waren angehalten, sich zu reinigen mit irgendwelchen ominösen Reinigungsmitteln. Und ihre Arbeitszeit lag eben eher so im Nachmittags-Abendbereich oder auch am Wochenende, weil die männlichen Häftlinge ja tagsüber in der Regel selber Zwangsarbeit leisten mussten an anderen Orten. Und dennoch gab es natürlich immer auch Häftlinge, die in der Zeit im Lager waren. Und diese Frauen, die konnten sich dann innerhalb dieses Zauns ja auch aufhalten. Da gab es ein bisschen Rasen zum Teil. Und dann wirkte das zum Teil irgendwie tagsüber scheinbar ganz gemütlich. Also so im Gegensatz zu dem, wie die Baracken sonst aufgebaut waren. Jetzt genau, kommen wir zu dem Aspekt der sogenannten Freiwilligkeit.
Genau, die Freiwilligkeit ist ja in dem Zitat von Hanka Huskova schon angesprochen worden. Und das ist was ganz Ungewöhnliches für die Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern, unterscheidet sich damit auch ganz deutlich von allen anderen Zwangsarbeiten, die geleistet werden mussten, weil das schon in einem außergewöhnlichen Ausmaß sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Häftlingen nach Kriegsende benannt wurde, die vermeintliche Freiwilligkeit der Zwangsarbeit dieser Frauen. Das findet man ansonsten bei Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern nicht. Das Verfahren sah ja an vielen Stellen vor, dass beim Appell Häftlinge gesucht wurden für Elektroarbeiten, für die Klempnerkolonne, für egal welche Art von Zwangsarbeit. Und dafür haben dann Menschen sich gemeldet. Aber im Vergleich oder im Unterschied zur Sexzwangsarbeit spricht man an keiner weiteren Stelle von einer Freiwilligkeit, obwohl man auch da ja sagen könnte, naja, auch die haben sich ja für die Klempnerkolonne gemeldet. Das kommt aber nicht vor. Das unterscheidet aber Sexzwangsarbeit eben von der anderen, von weiteren Zwangsarbeiten. Weil im Unterschied zu allen anderen Meldungen wird das der Zwangscharakter nicht in Frage gestellt und Ausnahme bildet da tatsächlich ausschließlich die Zwangsarbeit, bei der andere Häftlinge zu Schaden kamen. Also die Meldung für ein Kapo oder eben für Sexzwangsarbeit. Da wird immer wieder sehr nach vorne gestellt, dass die sich ja freiwillig angeblich gemeldet hätten. Da zitiere ich jetzt nochmal Egon Kogon. Das Buch SS-Staat ist ja vermutlich relativ bekannt. Der schreibt über die Frauen, die in Buchenwald im Häftlingsbordell arbeiten mussten. Zitat: Die mitgebrachten Krankenblätter wiesen immerhin überstandene Krankheiten von einer Art aus, die nicht gerade einen übermäßig seriösen Lebenswandel ihrer Vor-Konzentrationslagerzeit dokumentierte. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie sich in ihr Schicksal ziemlich hemmungslos gefügt. Weitere Häftlinge hatten sich geäußert. Eine Rückerhäftlingsfrau sagte nach dem Krieg zu dieser, Zitat, Arbeit, meldeten sich unsere Prostituierten freiwillig und betrachteten es als Ehre, ausgewählt zu werden. Damit verweist dieses Zitat auch auf eine Besonderheit im Umgang mit den Häftlingsbordellen, denn berichtet wird nicht von einer Arbeit, geschweige denn einer Zwangsarbeit, dass die Häftlingsfrauen, die die Häftlingsfrauen in den Häftlingsbordellen verrichteten, sondern das Zitat zeigt, dass die Verbindung zwischen Arbeit und Prostitution, die außerhalb der Konzentrationslager ausgeblendet wurde, auch im Kontext der Sexzwangsarbeit in den Häftlingsbordellen nicht gesehen wurde. Und insgesamt muss man sagen, die wirklich allermeisten Berichte von Überlebenden gehen einher mit einer sehr diskreditierenden Haltung gegenüber den Frauen. Das haben nicht alle Häftlinge, aber wirklich ein sehr, sehr großer Teil äußerte sich nach Kriegsende dann sehr stigmatisierend über die Frauen. Diese häufige Erwähnung der sogenannten freiwilligen Meldungen ist ein Gesichtspunkt, der in der Forschung zu den Modellen in Konzentrationslagern immer wieder aufgegriffen worden ist, um die Position dieser Frauen in der Häftlingsgesellschaft zu verdeutlichen. So bezeichnen Insa Eschbach und Katja Jedermann die häufige Erwähnung der Freiwilligkeit als zentrale Argumentationsfigur. Eschbach und Jedermann heben damit hervor, dass die ehemaligen Häftlinge, die den Zwangscharakter der Bordellarbeit leugneten und die freiwilligen Meldungen betonten, ein Legitimationsmuster für die männlichen Häftlinge schufen, die das Bordell nutzten. Weil wir haben ja da einen Zwangscharakter innerhalb eines Zwangssystems. Also das Konzentrationslager ist ja schon ein Zwangssystem und innerhalb dessen gab es nochmal ein System, in dem die Frauen quasi doppelt ausgebeutet wurden. Also sie waren erstmal gleichrangig wie alle anderen Häftlinge auch und dann gab es nochmal ein weiteres System innerhalb, in dem andere Gefangene sie nochmal ausgebeutet haben. Und das ist an der Stelle auch ein sehr unangenehmes Thema, weil damit ja auch immer einhergeht, die Männer waren Opfer und Täter zugleich. Das ist auch in der Aufarbeitung der Geschichte einfach schwierig, weil darüber zu sprechen bedeutet auch deutlich zu machen, dass Opfer auch Täter sein können. Genau, in diesem Zitat, aus diesem Zitat, von dem Jutta eben sprach, geht ja auch hervor, dass ein Teil der Häftlingsfrauen gewusst hat, wofür sie da zwangsrekrutiert werden und sich dazu bereit erklärt haben, eben mit der Aussicht auf, sie können entlassen werden. Dem war ja vermutlich in keinem Fall so. Gleichfalls gab es aber auch Frauen, die das nicht wussten und so haben sich anfangs Häftlingsfrauen bereit erklärt, in dem Arbeitskommando Häftlingsmodell zu arbeiten, während sie später auf dem Hintergrund von aufgrund dessen, dass die Frauen in den Häftlingsmodellen massiv Gewalt ausgesetzt waren und das Versprechen einer frühzeitigen Entlassung nicht umgesetzt wurde, fanden sich immer weniger Frauen bereit, die sich quasi wissentlich dazu bereit erklärt haben. Und so wurden dann zunehmend Frauen rekrutiert, ohne dass sie wussten, welche Arbeit sie verrichten sollten. Und Frauen, die sich wissentlich dafür entschieden haben, die haben das einmal unter dem Gesichtspunkt des Versprechens, entlassen zu werden, gemacht, aber auch in der Hoffnung, ihre Überlebenschancen zu erhöhen, weil, das hatte Jutta ja gerade schon ausgeführt, es gab bessere Verpflegung, es gab mehr Verpflegung, es gab eine andere Art von körperlicher Arbeit, aber keine Arbeit an zum Beispiel der Steinwalze. Und dadurch haben sie versucht, ihre Überlebenschancen zu erhöhen, weil die Unterbringung und Versorgung eben zu den übrigen Bedingungen einfach tatsächlich besser waren.
Ich möchte jetzt was sagen zu den Themen Scham, Schweigen, Stigmatisierung und auch Tabuisierung nochmal. Und muss dazu sagen, also dass Berichte, die von betroffenen Frauen selbst stammen, die in einem Häftlingsbordell Sexzwangsarbeit geleistet haben, sind äußerst selten. Und wir denken, das lässt sich einerseits damit erklären, dass insgesamt den verschiedenen Arbeitskommandos der Häftlingsbordelle wahrscheinlich nicht mehr als 220 Frauen angehörten. Und eine weitere Erklärung liegen eben auch in der diskriminierenden Haltung diesen Frauen gegenüber und andererseits eben auch in der Tabuisierung der Häftlingsbordelle an sich nach 1945. Die recht häufig erwähnten Hinweise auf diese sogenannte Freiwilligkeit, also in den Berichten von ehemaligen Häftlingen, stammen größtenteils aus den ersten Jahren nach Kriegsende. Und danach wurden die Häftlingsbordelle jahrzehntelang quasi nicht mehr erwähnt, als ob es sie in diesem Erinnerungsdiskurs tauchte dieses Thema und damit auch diese Opfer gar nicht mehr auf. Und sowohl die ehemaligen Häftlinge, die sich eben in verfolgten Verbänden zusammengeschlossen haben, als auch in den KZ-Gedenkstätten wurde dieser Aspekt in der Geschichte der Konzentrationslager nicht erwähnt. Sie befürchteten, die Erwähnung des Bordells könnte negative Folgen auf das Gedenken und an die Erinnerung an die Leiden der KZ-Häftlinge haben. Eine Überlegung war, dass also ein falscher Eindruck vom Alltag in den Konzentrationslagern entstehen würde, wenn die Häftlingsbordelle zur Erwähnung kämen. Diese Haltung führte zum Beispiel dazu, dass in der Gedenkstätte Buchenwald in den 50er Jahren wurde eine Direktive herausgegeben, dass das Häftlingsbordell bei Führung auf gar keinen Fall erwähnt werden sollte. Auch die Maßnahme der Gedenkstätten Sachsenhausen und Dachau noch im Jahr 1961 zeigen, dass es da Zusammenhänge geben kann. Denn 1961 wurde in diesen beiden Gedenkstätten wurden die noch erhaltenen Bordellbaracken abgerissen, während andere stehen blieben. Und erst ab Mitte der 90er Jahre, also des 20. Jahrhunderts, wurden die Häftlingsbordelle in Ausstellungen in den KZ-Gedenkstätten thematisiert. Über die Häftlingsbordelle sollte also geschwiegen werden, sie wurden tabuisiert. Ein Grund für diese Tabuisierung, das hat Steffi gerade schon erwähnt, war möglicherweise auch die von den männlichen Häftlingen befürchtete eigene Diskreditierung. Christel Wickert stellte in dem Zusammenhang fest, dass es auch die Integration der ehemaligen Häftlinge in das SS-Zwangssystem war, die sich in der Errichtung, dem Betrieb und der Nutzung der Bordelle durch die Häftlinge ausdrückte. Diese Integration hätte die ehemaligen Häftlinge nach 1945 eine Haltung einnehmen lassen, mit der sie die Bordelle entweder tabuisierten oder, wenn sich eine Erwähnung nicht umgehen ließ, die Frauen, die dort arbeiteten, diskriminierend zu beschreiben, um sich selbst zu entlasten. Für die Frauen, die in den Häftlingsbordellen gearbeitet hatten, bedeutete die Tabuisierung der Häftlingsbordelle, dass sich ihre Erfahrung nicht in der Aufarbeitung der Geschichte der Konzentrationslager widerspiegelten. So erfuhren sie eine erneute Ausgrenzung, die zudem auch immer mit einer Stigmatisierung als Prostituierte einherging. Und das war sicherlich in den 50er und 60er Jahren, also auch und auch später noch eine schwere Last. Es zeigt sich auch daran, dass sie in den Berichten der Häftlinge in der Regel tatsächlich als Prostituierte bezeichnet werden und dass so ein Stück suggeriert wird, dass sie gar keine Häftlinge waren. Zu bedenken ist dabei, dass die Stigmatisierung von Prostitution also so oder so eine sehr lange Tradition hat und Prostitution nach 1945 auch erstmal kriminalisiert wurde und ja auch bis heute keinen guten Ruf genießt. Ein Beispiel dafür, womit die ehemaligen Sexzwangsarbeiterinnen nach 1945 in beiden deutschen Staaten zu rechnen hatten, wenn bekannt wurde, dass sie Sexzwangsarbeit geleistet hatten, liefert ein Gerichtsverfahren, das 1952 in Magdeburg stattfand, gegen eine ehemalige Ravensbrücker Häftlingsfrau. In dem Prozess kam es zur Sprache, dass die angeklagte Frau im Häftlingsbordell des Konzentrationslagers Sachsenhausen gearbeitet hatte, also arbeiten musste. Daraufhin befand das Gericht, dass ihre freiwillige Meldung für die Arbeit im Häftlingsbordell als ein Indiz für die besonders schlechte Persönlichkeit der Angeklagten zu werten sei. 1952. Bei der Frage nach den Gründen für das Schweigen der Frauen, die in den Häftlingsbordellen arbeiten mussten, ist auch die Entschädigungspolitik ein großes Thema und von großer Bedeutung. Denn diejenigen, die als sogenannte Asoziale verfolgt worden waren, wurden in beiden deutschen Staaten jahrzehntelang von Ansprüchen auf Entschädigung generell ausgeschlossen. Und dieser Ausschluss begründete sich für die BRD damit, dass im Jahr 1953 in Kraft getretene Bundesentschädigungsgesetz, das dem Grundsatz folgte, dass nicht die Verfolgung an sich zu Ansprüchen auf Entschädigung führte, sondern dass der Grund für die Verfolgung ausschlaggebend war. Das heißt, Gründe für die Verfolgung waren politische Gründe, rassische Gründe, religiöse Verfolgung. Diese Gründe zogen also Entschädigungsleistungen nach sich. Auch das ist ja bekannt, das ist ein anderes Thema, erfolgte sehr schleppend. Aber für Personen, die während des Nationalsozialismus aufgrund ihres sozialen Verhaltens verfolgt worden waren und als sogenannte Asoziale in einem Konzentrationslager eingesperrt waren, gab es also entsprechend keinen Anspruch auf Entschädigung. Das heißt, auch in dieser Debatte tauchten sie nicht auf. Die Wahrnehmung dieser verfolgten Gruppe war auch davon geprägt, dass diesen ehemaligen Inhaftierten auch immer ein Stück eine eigene Schuld an ihrer Verfolgung zuzuschreiben war oder zugeschrieben wurde. Für die Frauen, die in einem Häftlingsbordell gearbeitet hatten und die eben diese Häftlingskategorie Asoziale hatten, die diesen schwarzen Winkel tragen mussten, bedeutete das, dass sich ihre Diskriminierung nachhaltig verfestigt hat. Und erst Ende der 80er Jahre kam es dann zu einer bundesweiten Regelung im Rahmen des allgemeinen Kriegsfolgengesetzes. Und es wurde also ein Härtefonds eingerichtet und der sah dann auch Entschädigungszahlungen für Menschen vor, die aus sozialen Gründen inhaftiert worden waren. Aber Ende der 80er Jahre haben sicherlich eben auch von diesen Frauen vielleicht nicht mehr viele gelebt und ob sie sich dann auch noch mal zu Wort gemeldet hätten, uns ist nichts bekannt. Wir wissen von keinem einzigen Fall. Frauen, die in diesen Häftlingsbordellen arbeiten mussten, unterstanden eigentlich also so auch einem jahrelangen Rechtfertigungsdruck, also so, der besonders spezifisch war. Und neben der Tatsache, dass es ja auch sexualisierte Gewalt war, die sie erleben mussten, trug sicherlich auch dieser Rechtfertigungsdruck dazu bei, dass die Frauen quasi kaum eine Chance hatten, die Erfahrung von Sexzwangsarbeit zum Ausdruck zu bringen, das im Austausch mit anderen zu reflektieren und vielleicht auch ein Stück in das eigene Leben zu integrieren. Und unser Wissen heute zeigt ja auch, dass es nach wie vor unglaublich schwer ist für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder auch aktuell erleben, nach wie vor total schwer ist, darüber zu sprechen.
Genau, und das gilt eben ja auch insgesamt für die Häftlingsgruppe, weil es gibt einfach eine Organisierung von vielen Häftlingsgruppen mittlerweile oder schon seit Jahrzehnten. Dann gibt es aber eben auch Häftlingsgruppen, die sich nicht organisiert haben, weil als politischer Häftling oder das politische Häftlinge sich zusammenfinden, das entstand ja ganz, ganz schnell, aber sich als sogenannte Kriminelle oder sogenannte Asoziale zusammenzufinden, ist einfach nochmal eine viel, viel größere Hemmschwelle, zu sagen, ich bin asozial oder ich bin als asozial stigmatisiert worden. Auch da gibt es einfach ein großes Problem. Genau, jetzt komme ich nochmal zu uns, also zu uns als Projektgruppe und würde dann ein bisschen was zu erzählen, um dann zum Ende hin zu unserem Gedenkzeichen auch zu kommen. Ja, Jutta hat ja am Anfang schon erzählt, dass wir seit Anfang der 2000er Jahre uns mit dem Thema Sexzwangsarbeit beschäftigen und wir jährlich zu den Befreiungsfeiern in die Gedenkstätte Ravensbrück fahren, haben da seit eben Anfang der 2000er, also seit fast 20 Jahren, stellen wir jährlich eine Blumenschale ab. Zwei Beispiele kleben ja hier vorne und gedenken dort den Frauen. Das war für uns ein ganz schwieriger Prozess. Das eine war, dass wir uns als Gruppe quasi intern mit dem Thema beschäftigt haben, aber der Prozess, damit auch nach außen zu gehen und das nach außen auch noch sichtbar zu machen, hat bei uns intern zu ganz, ganz vielen Diskussionen geführt, weil wir nicht gewusst haben, also wir wussten, wir treten da ein sehr stigmatisiertes Thema an. Wir hatten Sorge, dass wir vielleicht nochmal Menschen triggern, weil wir ja eine Schale abstellen. Am Anfang wussten wir auch nicht, dass es quasi auch Regeln für sowas gibt, also dass man als Gruppe auch erkennbar sein muss oder sollte. Sondern wir haben unsere ersten Schalen haben wir abgestellt mit halt so zwei Gedenkschleifen, aber ohne einen Hinweis darauf, woher kommt denn eigentlich diese Schale. Also haben wir zugelernt im Laufe der Jahre, aber haben tatsächlich bis eine halbe Stunde vorher vor der ersten Schale auch noch diskutiert, können wir das und was lösen wir damit vielleicht bei noch betroffenen Frauen aus. Genau, wir haben uns dann ja, wie man sehen kann, dafür entschieden, das zu machen, machen das eben seitdem jedes Jahr, haben 2010 die Dauerausstellung zur Sexzwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern, die in der Gedenkstätte Ravensbrück entstanden ist, nach Bielefeld geholt mit einem umfangreichen Begleitprogramm und dann auch weiter gefasst als ausschließlich Sexzwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern, sondern wir haben eine Veranstaltung zu den Trostfrauen gemacht. Wir haben uns überhaupt mit Zwangsarbeit beschäftigt. Also hatten da ein sehr breites Programm. Im gleichen Jahr wurden wir dann in die Gedenkstätte Ravensbrück eingeladen, um da zu dem Workshop Homophobie, Devianz und weibliche Homosexualität im Nationalsozialismus zu sprechen, um da unsere Blumen für die zur Sexzwangsarbeit gezwungenen Frauen zu sprechen. Und uns hat das sehr gefreut, weil das dadurch einfach auch nochmal mehr Öffentlichkeit bekommen hat, das Thema, weil das einfach, also das sieht hier jetzt auch sehr zahlreich aus, also es sieht jetzt aus, als gäbe es ganz viele Publikationen zum Thema, aber als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, gab es ein einziges Buch, das ist von 1994. Das war ein Buch, was es gab oder was es gibt von Christa Paul, die sich schon früh mit dem Thema beschäftigt hat und das war es dann. Also das sind ja zum Teil tatsächlich Bücher, die sich mit dem Konzentrationslager Ravensbrück beschäftigen. Alles andere ist tatsächlich recht neueren Datums, weil das eben ganz, ganz lange stigmatisiert war und für uns hat es eben die Gelegenheit geboten, das etwas mehr in die Öffentlichkeit zu holen. Nachdem wir das aber viele Jahre gemacht haben, Blumenschalen jährlich abzustellen, reift in uns so der Wunsch, was Dauerhafteres zu machen, weil diese Blumenschale, die steht da für einige Wochen, dann rottet es vor sich hin und wird entsorgt und dann ist den Rest des Jahres kein Gedenken oder kein auf das Thema aufmerksam machen. Sodass wir uns 2013 an die Lagergemeinschaft Freundeskreis Ravensbrück gewandt haben, mit der Idee, einen festen Gedenkort zu schaffen. Und zwar wichtig, das mit den Überlebenden gemeinsam zu besprechen, weil das insgesamt ein schwieriges Thema für viele ist. Also es ist einfach es hat mit sexualisierter Gewalt zu tun, es hat mit dem, was wir eben schon erzählt haben, was das auslöst, auch bei Überlebenden. Und uns war wichtig, gemeinsam mit der Lagergemeinschaft darüber zu entscheiden, ist das überhaupt möglich? Können wir das machen oder finden das Überlebende ganz fürchterlich und schrecklich? Dann hätten wir das nicht tun wollen. Im Jahre 2014 gab es eine Jahrestagung zu dem Thema Sexzwangsarbeit. Damit ist ein intensiver Prozess losgetreten worden. Letztendlich hat sich dann die Lagergemeinschaft Freundeskreis entschieden, mit uns da an dem Thema weiterzuarbeiten. Wir haben dann 2017 einen Brief geschrieben an das internationale Ravensbrück-Komitee, übersetzt in alle Sprachen, die in diesem Komitee vertreten sind, um eben für unsere Idee zu werben. Dem haben sie zugestimmt, zu unserer Freude. Ja, und dann sind wir an die Umsetzung gekommen. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, haben darüber Kontakt zu zwei Künstlerinnen aufgenommen, die uns dieses Gedenkzeichen in ihrer Vorstellung präsentiert haben. Dem haben wir dann wiederum zugestimmt. Dann haben wir viele, viele Anträge geschrieben. Anträge an Fachkommissionen, an die Gedenkstätte, weil man ja nicht, also es muss ja ein Historikerrat beschäftigt sich dann mit so einem Gedenkzeichen, dass das doch tatsächlich alles fachlich richtig ist, also historisch richtig ist. Und so ging es dann Schritt für Schritt weiter, sodass wir jetzt an dem Punkt sind, dass das Gedenkzeichen kurz vor Errichtung steht. Ursprünglich war geplant, das zur 75-Jahr-Feier in Ravensbrück in diesem April aufzustellen. Dann kam Corona und dann ist die Befreiungsfeier abgesagt worden, sodass es jetzt aufgestellt werden soll und im April 2021 dann eingeweiht werden soll. So ist der Stand. Wir machen das ja quasi in unserer Freizeit. Das heißt, keine von uns bekommt da Geld für. Das Geld, was wir bekommen, fließt dann ins Gedenkzeichen. Wir haben viele, viele Anträge geschrieben an Stiftungen und sind aber trotzdem auf Spenden angewiesen. Deswegen, deutliche Bitte. Es gibt eine Spendendose, die Sabine hinten irgendwo platziert hat. Und wir würden uns sehr freuen über Spenden. Genau. Und wir freuen uns ziemlich, ziemlich doll, dass so viele Menschen gekommen sind und sich für das Thema interessieren. Das ist toll.
Eine Verständnisfrage, dieses Gedenken, gilt das jetzt nur für die Prostituierten, die faktisch das Lager ist, oder für die Prostituierte insgesamt? Weil auch die SS-Leute hatten ja auch Prostituierte aus dem Lagerbereich.
Wir in unserer Formulierung sind wir nicht auf ein Lagerbordell oder auf die 10 Lagerbordelle beschränkt, sondern gedenken dann den zur Sexzwangsarbeit und schließen damit zumindest für uns auch Wehrmachtsbordelle zum Beispiel mit ein. Also es gab ja noch mehr Bordelle,
Genau,
das haben wir eben nicht als Punkt oder nicht als unser Thema, aber wir haben die Formulierung, wir überlegen tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, welche, oftmals ähneln sie sich, aber wir variieren da tatsächlich, aber uns ist es immer wichtig, den Frauen insgesamt zu gedenken und jetzt nicht den 220, sondern auch darüber hinaus. Genau,
und auch im Rahmen der Auseinandersetzung, und das habe ich ja auch am Anfang erwähnt, ist also auch dieses Kriegsthema an sich, also wie werden Frauen dafür auch benutzt sozusagen, das ist eben auch, es gibt eben auch Kontinuitäten, auch wenn jetzt es natürlich diese Zeit des Faschismus in der Zeit nicht mehr da ist, aber das ist uns einfach auch wichtig. Das war auch in der Antragstellung zum Beispiel sehr wichtig, auch in der Zusammenarbeit oder dann auch in diesem Brief, den wir auch an das internationale Ravensbrück-Komitee versandt haben. Das ist immer wichtig, sozusagen die Bezüge zu dem aktuellen, was es heute auch ein Stück herzustellen, so, die es ja auch zweifelsohne gibt.